SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt sie Raphael Rennecke. Und mir gegenüber sitzt die Generalmusikdirektorin des Staatstheaters Nürnberg, die im vergangenen Jahr von der Fachzeitschrift Opernwelt zur Dirigentin des Jahres gekürt worden ist, Joanna Malwitz. Wie schön, Frau Malwitz, dass Sie für uns heute Zeit haben.
Dankeschön, ich freue mich.
Frau Malwitz, das sind zurzeit außergewöhnliche Tage und Wochen. Wir sitzen hier in gebührendem Abstand zueinander auf der Probebühne des Staatstheaters Nürnberg, Ihrer Arbeits- und Wirkungsstätte. Hier wird normalerweise geprobt, gearbeitet, an Nuancen des Ausdrucks gefeilt, diskutiert, gelacht. Und jetzt stehen diese Bretter, die doch eigentlich die Welt bedeuten, leer da. Darf ich Sie zu Anfang gleich ganz persönlich fragen, was diese Ausnahmesituation der Corona-Pandemie mit Ihrem Gefühlsleben macht?
Oh, es schwankt sehr stark hin und her, weil natürlich das Haus ist sehr leer im Moment und all das, was eigentlich die Essenz ist, ist einfach nicht mehr da. Es ist sehr still und ich persönlich schwanke sehr stark, also emotional, zwischen dieser riesigen Sorge, die ja auch immer größer wurde über die letzten Wochen, weil einfach sich immer mehr abzeichnete, wie lange wir damit zu tun haben werden. Man mag sich fast nicht ausmalen, wie wir am Ende da alle heil wieder rauskommen. Also jetzt auch speziell der Kulturbetrieb, der Musikbetrieb, die ganze Kulturlandschaft. Und gleichzeitig natürlich ist man sehr aktiv am Planen und Tun und gucken, was macht man jetzt, wie bringt man sich über diese Zeit, also zum Beispiel, wie bringt man auch ein Orchester über diese Zeit. Also was passiert denn, wenn ein Orchester 5-6 Monate nicht zusammen spielen darf? Das ist ja ein lebendiger Organismus, der dadurch jetzt gerade einfach futterlosen Winterschlaf macht. Und das darf nicht passieren. Und gleichzeitig, wie bleiben wir irgendwie bei unserem Publikum? Wie können wir allmählich so einen Probenbetrieb Stück für Stück wieder hochfahren und versucht, Lösungen zu finden? Also es ist eine ganz merkwürdige Mischung aus Stille und gleichzeitigem totalem Stress.
In die Zukunft blicken wir vielleicht am Ende der Sendung. Vielleicht jetzt zunächst nochmal in die Gegenwart oder auch in die jüngste Vergangenheit. Was hätten Sie für Pläne gehabt aktuell in dieser Zeit?
Gerade jetzt wäre ich am Proben gewesen hier mit der Staatsphilharmonie zu Peter Grimes. Das wäre die Produktion gewesen, die jetzt in wenigen Wochen rausgekommen wäre. Und da hätte ich dann eigentlich vorletzte Woche und so weiter schon mit den Sängern auf den szenischen Proben geprobt und davor schon die musikalischen Proben begonnen. Das fiel komplett weg, weil auch das war sehr schnell klar, dass so eine Oper wie Peter Grimes, die ja auch riesige Massenchor-Szenen und so weiter, da gibt's gar keine Möglichkeit, die irgendwie auch nur anzufangen zu proben. Das ist jetzt weg. Ich selber wäre im letzten Monat noch ganz viel in Frankfurt gewesen für Vorstellungen von der Salome. Das haben wir rausgebracht noch. Es gab die Premiere und ich glaube, wir haben noch ein oder zwei weitere Vorstellungen spielen können und danach war dann Schluss. Also das ist auch große Trauer, wenn man so ein Stück so lange probt und begleitet und dann gerade rausbringt, aber dann spielt man es gar nicht. Ein Konzert in Stuttgart wäre noch gewesen, am Opernhaus dort. Und ja, schauen wir, wie es jetzt bis zum Sommer erstmal, ob da überhaupt noch irgendwas möglich sein wird.
Sie haben gesagt, Ihr Orchester, die Staatsphilharmonie in Nürnberg, schweigt, ist zum Schweigen verdammt. Sie sind in dieser Zeit eine Dirigentin ohne Orchester. Das Orchester ist ja sowas wie das Instrument eines jeden Dirigenten, sowas vielleicht wie seine Stimme. Ist eine Dirigentin ohne Orchester also sowas wie eine Geigerin ohne Geige, eine Musikerin ohne Stimme? Fühlen Sie sich so?
Am Ende ist man das ohnehin immer als Dirigent. Man gibt ja nie einen Ton von sich und man hat einfach keine Stimme. Das ist so. Aber natürlich für ein Orchester. Ein Orchester ist einfach nicht existent, wenn sich nicht mindestens 30, 40 Leute eben auch auf relativ kleinem Raum versammeln dürfen. Und das ist die große Sorge. Und diese vielen Ideen, die jetzt gerade so aufspringen, Dinge ins Internet zu verlagern, zu streamen, Konzerte aufzunehmen, auch da haben wir experimentiert mit. Aber sozusagen die Essenz, dass man wirklich zusammen auf der Bühne ist und zusammen Musik macht, das muss auch passieren, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich spüre, dass bei unserem Publikum, es ist ein Bedürfnis, in Konzerte zu gehen, sich auszutauschen, gemeinsam was zu erleben, da durchzugehen. Und ich hoffe, vielleicht ist das eine persönliche Empfindung, aber ich hoffe schon auf den Moment, wo es wieder losgeht, dass das eine Explosion von Kreativität und gemeinsamem Zuhören sein wird. Nur darauf können wir uns natürlich auch nicht verlassen. Je nachdem, wie lange diese Pause jetzt ist, wird es Menschen geben, die uns vergessen oder die in dieser Zeit eigentlich die Chance gehabt hätten, uns überhaupt erst kennenzulernen und die wir jetzt auch verlieren. Oder auch Menschen, gerade wenn man zur Risikogruppe gehört, also wann wird die Angst weg sein, wieder in Konzerte zu gehen? Wird das Bedürfnis danach, Kunst zu erleben, größer sein als dieses Trauma ja für viele, dass man einfach, dass einem mulmig wird, auf die Straße zu gehen oder nahe anderen Leuten zu kommen? Wie wird die wirtschaftliche, finanzielle Situation aussehen? Also ich glaube, da muss man auch wirklich umdenken im ganzen Betrieb, Ticketpreise und so weiter, da muss sich was ändern, damit wir das Publikum nicht verlieren, sondern erst recht wieder zu uns locken. Weil es ist diese Riesendiskrepanz zwischen in so einer Zeit, dass wir etwas erleben, was ja keiner von uns jemals erlebt hat und wo wir, was uns auch alle auf der ganzen Welt betrifft, niemand ist irgendwie davon ausgenommen. So eine Krise, das ist eine Zeit, wo man umso mehr die Kunst braucht. Und gleichzeitig ist die Kunst das, was sozusagen jetzt gerade an letzter Stelle steht. Und da müssen wir jetzt aber auch ganz laut sein und dafür sorgen, dass irgendwelche Möglichkeiten gefunden werden, diesen Betrieb in irgendeiner Weise, wie auch immer, wieder aufzuschließen. Sei es in kleinsten Formaten, aber wir müssen spielen, weil dieser ganze Kulturschatz sonst wirklich verloren geht. Es ist ja nicht nur, man setzt mal ein paar Monate aus und dann geht's genau da weiter, wie es war. Es ist ja lebendiges Wissen, was da verloren geht.
Ich merke, Sie sind eine Dirigentin durchaus nicht ohne Orchester. Ihr Orchester hat Sie als Dirigentin gerade auch in dieser Zeit. Aber vielleicht passt es trotzdem, dass wir Sie in unserer ersten Musik erstmal nicht als Dirigentin, sondern zunächst als Pianistin erleben, als Klavierpartnerin der Sopranistin Silke Schwarz mit dem Lied »Der Spielmann« von Robert Schumann. Ein tieftrauriges Lied über einen leidenschaftlichen Musikanten, dem die Musik das ganze Leben ist, aber er wird von der Gesellschaft ausgeschlossen. Er vereinsamt und verfällt dem Wahnsinn.
Im Städtchen gibt es das Jubelsvieh. Da halten sie Hochzeit mit Tanz und mit Spiel. Den fröhlichen Blick geht der Wein zu Rot.
Der Spielmann aus den Liedern Opus 40 von Robert Schumann, hier in einem Live-Mitschnitt vom Bodensee-Festival 2010. Die Sopranistin Silke Schwarz wurde begleitet von unserem heutigen Gast in SWR 2 zur Person, der Dirigentin Joanna Malwitz. Frau Malwitz, über diese und ihre vielfältigen Gaben als Musikerin werden wir im Verlauf dieser Sendung noch sprechen. Bleiben wir aber zunächst noch einen Moment bei der aktuellen Krise. Sie macht ja die Musiker ein bisschen vergleichbar dem Spielmann in Schumanns Lied zu armen Musikanten, zu Isolierten. Wie haben Sie Ihr letztes geplantes Konzert erlebt, das Mitte März in München zusammen mit dem Bayerischen Staatsorchester hätte stattfinden sollen, das dann aber ganz kurzfristig abgesagt werden musste?
Nun ja, das war einfach genau der Moment, wo das Ganze uns wirklich volle Kraft eingeholt hat. Also was man am Anfang so ein bisschen in der Peripherie, in den Nachrichten mitkriegt und dann kam das alles irgendwie näher und dann plötzlich war es da. Und in dem Moment, wo man zur Probe geht und gerade auch in dem Moment, wo man sich auf das Konzert dann vorbereitet, in dem Moment kann es nur die eine Sache im Kopf geben. Das heißt, auch während dieser Proben, es war eine sehr, sehr schöne und konzentrierte Atmosphäre. Natürlich, man durfte sich nicht die Hand geben, aber es war sozusagen noch, also ich sag mal so, am Tag vor dem Konzert, da hätte ich wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass es jetzt noch abgesagt wird, weil in dem Moment muss ich auf Konzertmodus gehen, ab da nur noch auf Plan A. Und dann kam wirklich im allerletzten Moment am selben Tag der Anruf, also 2 Stunden vor der Generalprobe, am Morgen des Konzerts und ich war schon auf dem Weg aus dem Hotel zur Staatsoper und da hieß es, jetzt ist alles abgesagt. Also wir hatten ja schon vor das Konzert als Livestream stattfinden zu lassen, also so als ein Geisterkonzert ohne Publikum. Also es war schon eine besondere Situation ohnehin, aber dann war eben alles ganz abgesagt. Und in dem Moment hat es mich umgehauen, weil ich es in dem Moment gar nicht richtig mehr hatte. Also ich hätte einfach in diesen allerletzten Stunden, ich war schon so vollkommen auf Fokus und so konzentriert, dass es eine ganz schöne emotionale Fallhöhe auch war. Und ich hatte mich einfach auch so gefreut auf das Orchester und die Werke. Das war eine so schöne Probenzeit. Nur natürlich ist auch ganz klar, also am nächsten Tag, und also als man es dann sozusagen verarbeitet hatte und als wir dann aus München auch wieder abgereist waren, ist doch total klar, das durfte um Gottes Willen nicht stattfinden, dieses Ding. Also was wäre denn gewesen, wenn man eine Woche später festgestellt hätte, da haben sich jetzt mehrere Menschen in diesem Orchester angesteckt und vielleicht auf der Probe. Oder jemand wäre wirklich ernsthaft krank gewesen und es hätte sein können, dass das im Kontakt da in den Proben oder im Konzert passiert wäre. Also natürlich durfte das nicht stattfinden, das ist ganz genau richtig. Und auch allerhöchste Eisenbahn ab dem Moment dann all diese Maßnahmen zu ergreifen.
Sie wurden aber trotzdem mal richtig rausgerissen aus der ganzen Phase des Probens und der Vorfreude auf das Konzertieren.
Man kann nicht proben oder auf dem Weg zum Konzert sein und denken, ja, machen wir mal, aber vielleicht findet es doch nicht statt. So kann man nicht denken. Also für jeden Künstler ist, glaube ich, der Moment des Probens und der Moment des Konzerts, in dem Moment muss es das Wichtigste auf der Welt sein. Obwohl es das natürlich nicht ist, aber es muss es in dem Moment sein. Nur so funktioniert es. Und ja, deshalb waren das, also da prallte dann plötzlich einfach so eine ganz neue, ja, vollkommen neue Situation auf einen. Und man war erstmal wie gelähmt. Also ich war am selben Tag dann auch noch in der Staatsoper. Es wurde dann ja noch geschaut, dass man mit einzelnen Personen, also der Igor Levit hat dann solo was gespielt und es kamen einige, die dann am Abend sozusagen statt des Orchesterkonzertes so ein etwas kleineres Stream-Konzert bestritten haben. Und das wurde an dem Tag aufgenommen und ich konnte da leise hinten im Rang zuhören und habe diese leere Bühne gesehen. Und das war schon ein Moment von wirklicher Trauer, einfach zu denken, da waren wir gestern noch mit dem ganzen Staatsorchester und da hätten wir jetzt gerade sein sollen und Mahler und Schubert und Liszt spielen sollen. Aber wie gesagt, das ist dieser Moment, weil diese ganzen Emotionen zusammenkommen. Aber es ist natürlich ganz genau richtig, es durfte nicht stattfinden. Klar.
Mit Musik, man will fast sagen, aus besseren Zeiten wollen wir jetzt aber zu Ihnen kommen, Frau Malwitz, zu Ihrer Leidenschaft, zu Ihrer Profession, dem Dirigieren, mit dem Menuetto aus Felix Mendelssohn Bartholdys italienischer Sinfonie. Im Dezember 2018 haben Sie die mit dem SWR-Sinfonieorchester in Stuttgart zur Aufführung gebracht. Haben Sie noch Erinnerungen an dieses Konzert?
Ja, wir haben das mehrmals aufgeführt mit dem Orchester. Es war so eine kleine Tour auch, die wir gemacht haben. Ja, und ich erinnere mich dran auch deshalb, weil ich Mendelssohn und diese Sinfonie über alles liebe und sie einfach trotzdem wahnsinnig schwer ist. Ich habe sie in dem Jahr mehrmals gemacht und ja, da erinnere ich mich gut dran.
Und so verschwindet diese Musik von der Tanz- oder besser der Bildfläche ganz anmutig und leicht. Das Menuetto aus Felix Mendelssohn Bartholdys italienischer Sinfonie. Ein Live-Mitschnitt vom Dezember 2018 mit dem SWR-Sinfonieorchester unter Leitung von Joanna Malwitz. Die Wochenzeitung Die Zeit, Frau Malwitz, hat vor kurzem versucht zu beschreiben, wie Sie dirigieren. Mit langen Armen heißt es da, die, sobald sie dem Orchester den ersten Einsatz geben, wirken, als berührten sie Steckdosen, als flösse eine geheime Energie. Können eigentlich Sie selbst Ihren Dirigierstil beschreiben?
Nein, überhaupt nicht. Ich sehe mich ja nicht beim Dirigieren und ich denke auch nicht drüber nach, was mein Körper oder was meine Arme in dem Moment machen. Ich glaube, auch nur so kann es funktionieren, dass ich mich konzentriere aufs Stück und nur darauf, was die Idee ist, die da klingen soll. Und der Rest passiert. Ich kann es wirklich überhaupt gar nicht beschreiben und ich glaube, ich könnte es auch in dem Moment nicht reproduzieren.
Das Wort von der Energie fällt öfters, wenn man von Ihnen oder über Sie liest. Wo nehmen Sie die Energie her, um so viel Kraft und Inspiration dann auch dem Orchester, Ihren Orchestern zu geben?
Es fühlt sich ehrlich gesagt nicht so sehr so an, dass man Kraft sammeln muss, um sozusagen das dem Orchester zu geben, sondern es ist ja dieses ständige Hin und Her an Impulsen zwischen den Orchestermusikern und dem Dirigenten. Und es ist eher dieser Moment des sich Öffnens und durchlässig werden und das aufzunehmen. Da kommt einem ja, also das kann man wirklich auch körperlich spüren, so viele Menschen vor einem, das ist ja eine ganze Masse an Energie, die einem da entgegenkommt. Und wenn man dann zusammen loslegt, das ist ja wirklich wie Elektrizität. Überall kommen Impulse her, die sozusagen bei mir zusammenlaufen, die ich wieder rausgebe in die verschiedenen Gruppen. Und je mehr man diese Energie erspürt und auf sich zukommen lässt und die aufnehmen kann, desto mehr Energie hat man und kann man auch freisetzen. Das ist sozusagen die Resonanz, nicht wahr? Also wie auch ein Klang muss immer irgendwie auf einen Gegenpart treffen, um zu resonieren, um Resonanz zu verursachen. Und ich denke, so ähnlich könnte man vielleicht auch beschreiben, Orchester zu Dirigent. Man ist ein bisschen ein Mitspieler, aber man ist eben vor allem ein Gegenspieler, ein Gegenpart. Das Orchester spielt einem entgegen und man gibt wieder in die andere Richtung die Energie zurück.
Als Mendelssohn diese wunderbare italienische Sinfonie begonnen hat zu komponieren, war er gerade mal 20 Jahre alt. Und auch Sie sind ja eine absolute Frühzünderin gewesen. Mit 20 Jahren, da haben Sie am Theater Heidelberg als Einspringerin für eine Madame Butterfly-Premiere erstmals am Dirigentenpult eines großen Orchesters gestanden. Aber bevor wir auf diesen spektakulären Anfang zu sprechen kommen, interessiert mich, wo Ihre eigentlichen Anfänge liegen. Sie sind 1986 in Hildesheim geboren. Aus was für einem Elternhaus kommen Sie? War das ein musikalisches Elternhaus?
Meine Mutter spielt ein wenig Klavier und sie war diejenige, die mir die allerersten Anfänge auch beigebracht hat, seit ich ganz klein war. Also eigentlich seit ich 3 bin, das Klavier stand immer da und da hat man gespielt. Meine Eltern sind aber beide nicht Musiker. Mein Vater ist Sonderpädagoge und meine Mutter ist Sozialpädagogin und dann kam ich mit 5, 6 Jahren dann an die Musikschule und habe Lehrer gekriegt, die mich dann da weitergebracht haben. Aber dieser ganz frühe Beginn und vor allem auch diese Selbstverständlichkeit, ich weiß das selber nicht mehr, ich weiß das nur aus den Erzählungen von meinen Eltern, dass ich einfach dauernd am Klavier saß und irgendwann hatten wir die Regel, dass zwischen 3 und 6 am Nachmittag darf ich nicht ans Klavier, dann muss man in den Garten und spielen. Aber es war einfach, es gehörte einfach dazu und es war immer da.
Können Sie sagen im Rückblick, was Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben? Oder vielleicht zugespitzter gefragt, was war es, wovon Sie heute noch profitieren in Ihrem Beruf?
Also ich muss sagen, dass ich, je mehr ich diesen Beruf jetzt kennenlerne und in die Tiefe gehe, desto mehr merke ich, was diese ganz frühen Dinge ausgemacht haben. Dass zum Beispiel meine Mutter mir einfach beigebracht hat, als kleines Kind mit 3 Akkorden Kinderlieder nach Gehör zu begleiten. Das war völlig normal dann in der Grundschule, dass, wenn gesungen wurde, Johanna das am Klavier begleitet hat. Und ich habe das nie als etwas sozusagen Besonderes wahrgenommen. Aber ich merke jetzt, so viele Jahre später, dass das auch sozusagen mir die Möglichkeit gegeben hat, dann später mein Gehör ganz anders zu trainieren, als wenn das nicht so selbstverständlich früh verankert gewesen wäre. Aber vor allem, denke ich, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ist ja auch einen Blick über sozusagen den Bühnenrand hinaus. Weil in unserer Familie ist es nicht selbstverständlich, ins philharmonische Konzert zu gehen oder in die Oper. Und dafür bin ich unendlich dankbar.
Die Tänze aus Galanta von Soltan Kodály werden wir gleich hören. Mit Ihnen als Dirigentin des HR-Sinfonieorchesters. Kodály hat diese Tänze als Erinnerung an seine Kindheit komponiert und er schreibt davon, wie eine dort in Galanta lebende Zigeunerkapelle mir als Kind den ersten Orchesterklang eingeprägt hat. Wie ist es bei Ihnen? Können Sie sich an Ihren ersten Orchesterklang erinnern?
Erster Orchesterklang ist tatsächlich schwierig, weil das in der Kindheit nicht so dazugehörte. Ich habe dann halt eben immer Klavier gespielt und habe dann auch Geige angefangen, als ich 5 war. Ich habe im Orchester gespielt. Wahrscheinlich waren das, also so Schulorchester und dann später Jugendorchester, das waren wahrscheinlich die ersten Orchesterklänge, aber ich habe das gar nicht so, also diese Verbindung zu großen Sinfoniekonzerten oder Opern hatte ich gar nicht, weil ich das einfach nicht kannte und dieses Repertoire auch nicht kannte.
Joanna Malwitz und das HR-Sinfonieorchester im Jahr 2018 mit einem Ausschnitt aus den Tänzen aus Galanta von Zoltán Kodály. Sie hören die Sendung SWR 2 zu Person, heute mit der Dirigentin und Nürnberger Generalmusikdirektorin Joanna Malwitz. Frau Malwitz, wenn wir nochmal zurückblicken in Ihre Kindheit und Jugend, dann müssen wir wohl auch von einer damals, ich glaube, neu gegründeten Institution sprechen, der Sie, glaube ich, viel verdanken, dem Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter an der Musikhochschule Hannover. Was ist das für ein Institut? Was haben Sie da gelernt?
Das IFF, also Institut zur Frühförderung, das wurde damals gerade neu gegründet. Das war der allererste Jahrgang und jetzt gerade in diesem Jahr feiert es 20-jähriges Bestehen. Also das hat sich auch unglaublich weiterentwickelt. Das ist mittlerweile ein sehr großes Institut mit vielen Lehrkräften und vielen jungen Schülern, die von überall mittlerweile kommen. Und damals, ich glaube, uns allen und auch sozusagen den Verantwortlichen war noch gar nicht ganz klar, was das genau werden wird. Sondern es ging einfach darum, junge Menschen, die noch im Alter sind, dass man noch in die Schule geht, die ein großes musikalisches Talent haben, auf die verschiedensten Arten zu fördern und einfach Futter zu geben. Und deshalb wurde vieles auch richtig auf uns zurechtgeschnitten. So habe ich das in Erinnerung. Wir waren damals 9 Leute in diesem ersten Jahrgang, aufgeteilt in 2 Gruppen. Das heißt, in der kleinsten Gruppe von 4 Leuten in meinem Fall saßen wir mit unseren Professoren und haben Partituren analysiert und gehört. Und also wir hatten Gehörbildung, Musiktheorie, Komposition, diese Dinge als verschiedene Fächer, richtig. Aber es war einfach ein ganz allumgreifender Unterricht und vor allem absolutes Gehörtraining. Und für mich persönlich war es ein Paradies, es war so eine Entdeckung dieser ganzen Welt. Ich kannte das nicht vorher, dass da plötzlich so eine Schubert-Partitur vor mir liegt. Und das heißt, was hört ihr da? Was seht ihr da? Wie klingt das für euch? Und es war auch jetzt rein für meinen persönlichen weiteren Weg, das wäre gar nicht möglich gewesen, ohne diese Bildung, die ich dort bekommen habe. Dieses Training meiner Ohren, das Rüstzeug einfach, um diesen Weg als Dirigent bestreiten zu können. Also ja, da ging das los.
Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen in unserem Gespräch, dieses Hören, dieses innere Hören auch. Ist das eine der wesentlichen und wichtigsten Qualitäten, die man mitbringen muss als Dirigent?
Ich würde sagen, es ist das Wichtigste. Das Ohr ist das Wichtigste. Und zwar in dem Sinne, dass man sowohl sein analytisches Ohr schult und extrem genau ausbildet und andererseits sein fantasievolles, poetisches Ohr schult. Und diese beiden inneren Gehöre, das ist die Essenz. Also das ist mein Hauptwerkzeug als Dirigent. Der Rest ist halt Studium der Partitur und dann halt anfangen zu proben und zu arbeiten.
Können Sie sich an Ihre erste Partitur erinnern, die Sie wirklich ergriffen hat?
Ja, das ist ganz klar, weil ich das nie vergessen werde. Das war die Unvollendete von Schubert. Und es war eben so eine Situation am Anfang, da im IF in Hannover, dass uns diese Partitur eben vorgelegt wurde und gesagt wird, okay, das analysieren wir. Und es hat mich so gepackt, ich werde es nie vergessen, diesen Moment. Ab dem Moment war mir einfach klar, ich muss mein Leben so verbringen, dass ich mit dieser Musik mich irgendwie mein Leben lang beschäftigen kann. Das ist es jetzt einfach.
Ein Ausschnitt aus Franz Schuberts unvollendeter Sinfonie, hier in einer Aufnahme mit Erich Kleiber und den Berliner Philharmonikern. Eine der ganz prägenden Aufnahmen für Joanna Malwitz.
Das war einfach dieser Wunsch, mein Leben mit dieser Musik zu verbringen. Und ich habe dann damals, genau, das heißt, ich war 12 und zu meinem 13. Geburtstag habe ich mir von meinen Eltern die Partitur, also diese kleine gelbe Studienpartitur von der Unvollendeten von meinen Eltern zum Geburtstag gewünscht, was die mir auch, also ich glaube, die wussten auch nicht so recht, aber haben mir das halt geschenkt. Und dann hatte ich die zu Hause, das war meine erste eigene, und habe da einfach ständig so wie in so einem Lieblingsroman die ganze Zeit drin rumgelesen und innerlich gehört und völlig gepackt. Und die habe ich noch, und jetzt auch gerade vor wenigen Wochen hatte ich sie wieder in der Hand, weil ich nach wie vor diese Partitur auch zum Proben benutze. Und damals habe ich auf die erste Seite reingeschrieben, das ist meine erste eigene Partitur und hoffentlich das erste Werk, was ich später mal dirigieren werde. Und das steht dann noch drin, es ist immer noch die gleiche, die ich natürlich nie hergeben werde.
Und hat sich dieser Wunsch erfüllt? Es war sicher nicht das erste Werk, das Sie dirigiert haben.
Ja, aber ich durfte es mittlerweile schon wiederholt dirigieren, an den unterschiedlichsten Orten und unterschiedlichsten Stationen auch meines Werdeganges jetzt in den letzten Jahren. Und man kommt immer wieder zu diesem Stück zurück und es ist der Wahnsinn. Also gerade bei Schubert, gerade auch bei diesem Werk, auch jetzt, als ich es für das München-Konzert dann Anfang des Jahres wieder intensiver angefangen habe zu studieren, hatte ich das Gefühl, es ist plötzlich ein ganz anderes Stück als vor wenigen Jahren. Jedes Mal stellt sich das einem von einer anderen Seite dar.
Das ist wahrscheinlich das Grundfaszinosum von Kunst. Dennoch haben Sie ja offenbar so ein starkes inneres Bild von dieser Musik, die sich Ihnen seit Kindheits- oder Jugendtagen eingeprägt hat. Wie schwierig ist es denn dann, sich von diesem inneren Bild zu lösen oder dieses innere Bild umzusetzen in der direkten Arbeit mit dem Orchester? Oder stellt sich diese Frage gar nicht für Sie?
Nun ja, ich denke, im besten Falle löst man sich ja nicht von der Idee, sondern man versucht, das, was man im Kopf, im inneren Ohr hört, mit dem, was ich sozusagen vorhin das analytische Ohr genannt habe, innerlich zu analysieren. Warum möchte ich, dass es so klingt? Gibt es dafür Anhaltspunkte oder, ne, es muss schon auch begründet sein, das ist einfach das Studium der Partitur dann und wirklich die absolute Analyse. Und wie kommt es, dass es so klingt? Liegt es an der Artikulation dieses Tones? Liegt es am Tempo dieses Taktes? Liegt es an dem und dem Übergang? Diese ganzen Dinge für sich dann ganz klar zu machen, um eben dann in der Arbeit mit dem Orchester wieder zu dieser Idee hinzufinden. Ja.
Und diese Idee ist sozusagen ein Ideal, nach dem man strebt, an das man sich so stark wie möglich annähern möchte?
So könnte man es sagen, obwohl das Wort Ideal so danach klingt, als wäre das eine allgemeingültige, gute Version. Also jeder wird ja seine eigene Wahrheit darin finden. Und je mehr man die einzelnen Noten befragt, warum steht ihr da und warum so und wie sollt ihr klingen und wer seid ihr und warum steht ihr nicht ein bisschen anders und warum genau das? Die Antworten, die man auf diese Fragen findet, sind für einen selber, müssen die dann in dem Moment die einzig richtige Wahrheit sein. Nur der nächste Dirigent wird zu einer komplett anderen Wahrheit kommen. Und ich muss auch gestehen, dass die Momente, wo ich es einfach im Kopf durchhöre, möchte ich auch nicht missen. Ich weiß nicht, ob man jemals ganz dahin kommt, dass es wirklich außerhalb des Ohres genauso klingt wie innerlich. Ich weiß es nicht.
Frau Malwitz, ist es richtig, dass Sie in dieser Zeit, also als Sie ungefähr 14 Jahre alt waren, in der Zeit, als Sie Schülerin im Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter waren, auch erstmals vor einem Orchester standen und dirigiert haben?
Ja, das allererste Mal sozusagen dirigieren war im Rahmen einer Sommerakademie, bei der es eigentlich darum ging, dass mit Orchester wir alle, die Teilnehmer, auch Solokonzerte spielen. Also meine Aufgabe war eigentlich Beethoven-Konzert spielen, zweites. Und dann, ich habe einfach gefragt, unseren Professor, Ich möchte das ausprobieren. Und können Sie mich ein bisschen vorbereiten und darf ich einfach einmal in der Probe dirigieren? Und habe dann mit einem meiner guten Freunde damals, einem Geiger, der das Mendelssohn-Violinkonzert gespielt hat, durfte ich diesen ersten Satz dirigieren. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich vor einem Orchester wirklich stand. Und, ja.
Und was war das für ein Moment?
Das war... Es ist witzig, wie man manchmal doch ganz stark fühlt, da ist etwas in einem, was man noch mehr entdecken möchte. Also es ist nicht so, ich kann nicht sagen irgendwie, dass ich dachte, wow, ich bin ja voll das Naturtalent oder wow, was macht das für einen Spaß, hier irgendwie meine Arme vor dem Orchester zu bewegen. So war, das war es nicht. Aber einfach irgendwas war da, was funktionierte. Ich hatte noch keine Ahnung, was man rein technisch zum Beispiel an Bewegungen macht. Aber allein diese... Moment, dass ich den Einatmen gebe und es funktionierte. Es war das richtige Tempo und man spielte und die Musik erklang. Und diese Verbindung zu den Musikern, da war irgendwie was, dass ich dachte, das ist was, was ich ausbilden möchte. Ich glaube, ich bin es auch mir schuldig, das jetzt richtig weiter zu trainieren und zu üben.
Mit Lust und sprühender Leidenschaft, das HR-Sinfonieorchester, angefeuert von seiner Gastdirigentin im Jahr 2018, Joanna Malwitz, die Candide-Ouvertüre von Leonard Bernstein. Ihn, Frau Malwitz, haben Sie einmal als Ihr dirigentisches Vorbild bezeichnet. Warum?
Oh, ich würde nicht sagen, dass er das eine Vorbild für mich ist, aber es gibt viele Dinge, die ich einfach an ihm sehr bewundere. Und das ist natürlich einerseits, dass er so gleichermaßen Dirigent, Pianist, Komponist war, dass er wirklich was auch geschaffen hat. Das ist diese Begabung, mit Musikern und auch mit Nichtmusikern auf einer Augenhöhe zu sprechen und ja, diesem Thema Musik einfach so eine allumfassende Selbstverständlichkeit und Tiefe zu geben und rein dirigentisch, dass also dieser Effekt, dass man das Gefühl hat, er dirigiert und es fühlt sich so vollkommen instinktiv an, so wie einfach aus dem Bauch heraus. So frei und so offen. Und wenn ich aber sozusagen als Dirigent ganz analytisch gucke, was macht er denn da eigentlich? Mir schon ganz klar ist, das ist jetzt gerade keine spontane Entscheidung. Der muss sich das schon echt genau überlegt haben und richtig gut analysiert haben. Und diese kleinsten Übergänge, sei es in den Mahler-Symphonien oder auch in anderen Dingen. Und sozusagen dieses durch den Kopf durch, ins Herz oder in den Bauch oder so. Und dann wieder dieses Instinktive am Ende rauszubringen, das ist was ich sehr bewundere an ihm.
Hatten Sie auch weibliche Vorbilder gehabt in Ihrer Jugendzeit?
Also, in der Zeit, als es gerade losging, dass ich mich fürs Dirigieren so anfing zu interessieren, also als ich so 14 dann war, da wurde gerade bekannt, dass Simone Young neue Chefin in Hamburg wird. Und ich hatte sie nie gesehen damals und kannte sie nicht und auch irgendwie musikalisch kannte ich sie gar nicht, aber für mich als junge Teenagerin damals, das war natürlich, das fand ich cool. Da kommt diese Frau aus Australien, die geht jetzt nach Hamburg in die eine der schönsten Städte und dieses tolle Opernhaus und wird da jetzt Chefin. Klar, das ja, fand ich toll.
Was hat Sie fasziniert an ihr?
Ehrlich gesagt, damals noch gar nichts. Ich kannte sie gar nicht. Das war nur diese Geschichte. Und es ist mir auch klar geworden, wie wichtig das ist, einfach Geschichten zu haben und Menschen, die einfach Dinge tun, um zu sehen, es geht. Und ich habe sie dann viel später kennengelernt, jetzt mittlerweile. Und dann das erste Mal wirklich, als ich dann auch in Hamburg mal dirigiert hatte. Und das war für mich natürlich auch fast nicht zu fassen, so schön dann sozusagen jetzt Kollegin zu sein von ihr. Und damals war das dieses Einfach dieses Vorbild, diese Geschichte von ihr.
Sie war ja wirklich eine der damaligen Pionierinnen am Absolut. Dirigentenpult, ja. Bis 2015 an der Hamburger Staatsoper Generalmusikdirektorin, Vorkämpferin für die Gleichberechtigung am Dirigentenpult aller Stolpersteine zum Trotz. Wie haben Sie sich ausgetauscht, als es zur persönlichen Begegnung gekommen ist? Haben Sie auch über gerade die Hürden und Hindernisse gesprochen, die Sie damals, Simone Young, zu überwinden hatte?
Nein, ich habe mit ihr darüber nicht gesprochen. Das erste Treffen war in der Kantine im Hamburger Opernhaus und da ging es dann eher einfach um die Situation und um das Werk. Und ehrlich gesagt, ich finde auch total bewundernswert, Simone Young ist wirklich jemand, der für, ich sag mal ganz platt, für die dirigierenden Frauen, die wirklich Eis gebrochen hat. Sie hat was bewirkt, aber sie hat es dadurch gemacht, dass sie einfach gemacht hat und nicht dadurch, dass sie geredet hat über dieses Thema. Sondern sie hat einfach gemacht und hat bewiesen, dass es geht. Und sie war da und sie war da lange in Hamburg und sie hat überall auf der Welt dirigiert und jetzt auch erst recht. Und es sind so diese beiden Seiten. Also ich verstehe auch, dass man über manche Themen, also gerade in diesem Thema sind wir halt immer noch nicht da, wo man sein müsste. Deshalb gibt es auch wirklich immer noch Diskussionsbedarf und Redebedarf und einfach auch dieses selbstverständlicher machen, dass man hoffentlich irgendwann nicht mehr drüber reden muss. Aber ich finde es natürlich wahnsinnig cool, wenn jemand einfach dadurch, was er tut, zeigt, dass es geht und dadurch so viel bewirkt.
Ja, Sie sprechen es gerade an. Es ist immer noch Bedarf, auch wenn sich viel getan hat in der Dirigentinnen-Szene. Aber nach wie vor von den 129 Chefposten an großen Kulturorchestern in Deutschland, von den 129 sind allein nur 4 von Frauen besetzt. Was meinen Sie, woran liegt das? Warum ist es so schwer, dass man als Frau, dass Dirigentinnen den Sprung an ein großes Dirigentenpodest schaffen?
Ich glaube, dass sich gerade in den letzten Jahren ja sehr viel getan hat und dass diese Entwicklung auch noch so weitergehen wird. Man kann natürlich keine Schritte auslassen. Also, dass jemand als Dirigent Erfolg hat und dann irgendwann auch eine Chefposition hat, heißt nicht, dass man jetzt ganz schnell die höchsten Positionen von Frauen besetzen kann. Das muss sich entwickeln und ich sehe gerade überall um mich herum, dass es sich total entwickelt. Und dass ich mittlerweile so viele Kolleginnen habe, die auf dem besten Weg sind, dass das in ein paar Jahren schon wieder noch ganz anders aussieht. Und ich hoffe sehr, dass das schnell so weitergeht. Also, dass man jemanden rein nach der Qualität in der Kunst beurteilt und den Rest, das ist so unwichtig.
Als Sie im vergangenen Jahr von der Fachzeitschrift Opernwelt zur Dirigentin des Jahres gekürt worden sind, war das auch so ein Moment, wo Sie gedacht haben, hoppla, jetzt könnte es ja sein, dass ich selbst zum Vorbild werde?
Da habe ich in dem Moment ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht. Also,
weil Sie sind 34 Jahre jung, Sie sind, wie gesagt, eine von nur 4 Dirigentinnen in Deutschland, die ein großes Orchester leiten. Sie sind in dieser Position zwangsläufig ein Vorbild. Würden Sie diese Rolle gerne annehmen?
Ehrlich gesagt, ich habe nicht in dem Moment nicht drüber nachgedacht und auch so denke ich da nicht drüber nach. Es passiert mitunter, dass zum Beispiel, also jetzt gerade beim Konzert wieder war ein junges Mädchen, die sagte, sie interessiert sich fürs Dirigieren und darf sie zuhören bei der Probe und sozusagen da ist vielleicht die Vorbildfunktion mehr, dass man jemanden sieht, wer halt macht und die Arbeit schätzt. Ich glaube, es ist nicht so sehr, also jetzt so ein Titel da, Dirigentin des Jahres, das ist schön und man freut sich, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Grund ist, sich über sowas Gedanken zu machen. Ja, aber natürlich gerade als Dirigent, ich sehe auch selber, wie viel ich einfach profitiert habe davon, überall dann hinzureisen und zu gucken und zu sehen. Man kann von wirklich jedem etwas lernen, von jedem. Und auch von jedem Dirigenten kann man etwas lernen und sich das überall rauszuholen, aufzusaugen, wo man es kriegen kann und daraus seine eigene authentische Mischung zusammenzustellen.
Als Sie dann mit 19 Jahren den Sprung von Hannover ans Theater in Heidelberg geschafft haben, da haben Sie damals dem SWR ins Mikrofon gesagt, der Tristan von Wagner beschäftige Sie fiebrig. Das muss irgendwann mal sein. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile dazu gekommen ist, aber was ist es gewesen, was Sie vielleicht auch noch heute so fasziniert, gerade an dieser Musik?
Also das war wirklich, das war eine ziemlich lange Phase, wo ich konnte an gar nichts anderes mehr denken. Ich habe den Tristan entdeckt, kurz bevor ich anfing zu studieren, also so am Ende der Schulzeit und habe dann einfach monatelang immer in diesem Klavierauszug rumgespielt und immer in der Partitur gelesen und das hat mich nicht losgelassen. Die Musik macht einen irrational und die Musik ist wirklich gefährlich. Die zieht dich in Orte, wo du echt aufpassen musst. Es ist giftig. Die Musik ist giftig. Deshalb, ich habe den Tristan noch nicht dirigiert und es ist im Moment auch noch nicht geplant. Ich weiß ja mittlerweile rein sozusagen als praktisch ausführende Dirigentin, dass man ein Stück immer erst dann, also dass man überhaupt in die Nähe dessen kommt, dass man sagen kann, man kennt ein Stück. Das kann überhaupt erst sein, wenn man es schon mehrere Male auf der Bühne erlebt und dirigiert hat. Man kann ein Stück noch so sehr studieren und analysieren und sich einschließen im stillen Kämmerlein, man wird dem am Ende nicht nahe genug kommen. Ich weiß noch nicht, wann ich mich traue, den Tristan wirklich selbst mal sozusagen in die Hand zu nehmen, weil ich nicht ganz einschätzen kann, ob ich sozusagen mein die Ebene im Kopf, die immer irgendwie sozusagen den kühlen Kopf bewahren kann, ob ich das mittlerweile hinkriege bei dem Stück.
An der Schwelle zur Stille, das Vorspiel zu Tristan und Isolde von Richard Wagner, mit dem Südfunk-Sinfonieorchester dirigiert von Carlos Kleiber. Frau Malwitz, dieser mittlerweile legendäre Dirigent, der ist ja auch einen ganz ähnlichen Weg wie Sie gegangen. Man spricht auch gerne von der klassischen Ochsentour, Hauspianist, Assistent des Generalmusikdirektors, Kapellmeister. Sie haben diese Zeit am Theater in Heidelberg erlebt. Als 19-Jährige sind Sie dorthin gekommen. Ein Jahr später waren Sie dann schon Kapellmeisterin. Das liest sich jetzt fast alles wie im Märchen. Aber wenn es wahr ist, dass einen vor allem auch Rückschläge voranbringen, gab es denn in dieser Zeit in Heidelberg als Anfang 20-Jährige auch Momente des Scheiterns oder der Überforderung, Momente, aus denen Sie wiederum Gewinn für sich gezogen hatten?
Ja, absolut, kontinuierlich, die ganze Zeit. Man muss sich ja auch klar machen, dass man als Dirigent erst dann überhaupt anfängt, das Handwerk lernen zu können, wenn man dirigiert. Das heißt, man lernt immer vor Orchester und vor Publikum. Und Heidelberg war eigentlich meine Ausbildung in dem Sinne. Also sie geht nach wie vor, ist meine Ausbildung in meinem Beruf. Aber ich merke, wie viel ich in diesen Jahren lernen durfte. Dadurch, dass ich einfach auch reingeschmissen wurde ins kalte Wasser, so oft. Und dass auch das Haus und die Verantwortlichen mir damals einfach zugetraut haben und erlaubt haben, ganz viel zu dirigieren, einfach zu machen, Vorstellungen zu übernehmen, einfach rein in Graben, ohne Probe. Und da habe ich meine ganzen ersten Mozart-Opern dirigiert. Ich habe die ersten Verdis und Puccinis da dirigiert. Meistens eben als Übernahme, als sogenanntes Nachdirigat. Und das zwingt einen als jungen Dirigenten, dass man sich eine Technik zurechtlegt, die einfach erstmal funktioniert. Also da ist dann nicht viel mit blumige Bilder irgendwie. Nee, man geht einfach in den Graben und es muss gehen. Man kann in der Vorstellung, wenn da schon Publikum sitzt, nicht zwischendurch abbrechen und sagen, ah, Moment, da hätte ich gern mehr so und so. Man muss es anzeigen und es muss so verständlich sein in der Körpersprache, dass es sofort sich überträgt. Und dass auch niemand in die Fermatenpause reinspielt und dass man auch wirklich das richtige Tempo abrufen kann, was man sich vorher, also allein so ein Training, man stellt sich was vor, man probt was mit einem Sänger zum Beispiel und dass dann handwerklich, technisch und egal wie hoch das Adrenalin und der Puls gerade ist, dieses Tempo abzurufen und mit dem richtigen Auftakt sozusagen hinzukriegen, all diese Dinge, das sind so die ganz handwerklichen Sachen, die lernt man da. Ich glaube, man lernt sie nie im Unterricht, weil man kann Dirigieren letztendlich nicht unterrichten. Man lernt sie beim Machen. Und klar, da gab es viele Momente des Scheiterns und wieder neu probieren. aber einfach auch diese Routine. Also ich bin sehr glücklich über dieses Gefühl, dass ich denke, ich habe auch diesen Betrieb. Ich habe fast das Gefühl, ich bin damit aufgewachsen. Obwohl ich ja sehr spät zur Oper kam. Als Kind kannte ich das nicht. Aber eben seit ich 19 bin, im Theater zu sein und an allen Ecken des Theaters eben auch gemacht zu haben. Ich habe die Bühnenmusiken dirigiert und die Übertitel gemacht und mit den Sängern irgendwie Einspringerproben gemacht und dann eben selber auch dirigiert und andere Sachen geprobt und andere Sachen nicht geprobt und mit allen Bereichen im Theater zusammengearbeitet und diesen Betrieb so quasi von der Pike auf kennengelernt. Und das gibt mir jetzt das Gefühl, dass ich hier einfach zu Hause bin. Egal in welcher Position man dann am Ende rauskommt.
Reingeschmissen ins kalte Wasser, haben Sie gesagt. Da muss man natürlich noch mal auf diesen einen Tag zu sprechen kommen, der vielleicht Ihr Initiationsmoment war als Dirigentin. Sie sind als Einspringerin ans Dirigentenpult gekommen, als Sie eine Madame Butterfly Premiere retten mussten als 20-Jährige. Sie wurden danach wirklich gefeiert. Können Sie sich noch erinnern an diesen Tag?
Ja, also den Tag werde ich nicht vergessen. Das war wirklich kurzfristig. Ich war währenddessen schon in der nächsten Produktion eingeteilt als Pianistin, eine Barockoper. Die haben wir im Schloss in Schwetzingen geprobt. Und da war ich vormittags bei der Probe. Und dann am Mittag rum, so gegen eins oder so, kam der Anruf vom künstlerischen Betriebsbüro, dass eben alle Kapellmeister des Hauses entweder krank sind oder zu weit weg. Der GMD, Cornelius Meister, war gerade in Tokio, also der konnte auch nicht schnell rüberkommen. Und der hat dann wiederum gesagt, fragt Ioana, ob sie das machen kann heute Abend. Und ich weiß noch, dass ab dem Moment, also ich war natürlich geschockt und war irgendwie völlig neben mir, aber habe dann gesagt, okay. Und ab dem Moment, wo man sagt, ja, ab dem Moment ist eben auch ganz klar, ab jetzt gibt es nur noch Plan A. Es ist jetzt einfach keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, was ist, wenn dies oder das nicht klappt, sondern es muss einfach klappen. Ich wurde dann im Auto zurück nach Heidelberg gebracht, ins Theater gesteckt, ins GMD-Büro gesteckt und konnte ich auch von Cornelius Meister, also seine Partitur lag im Büro und ich durfte die dann durchschauen und bin einfach durchs Stück gegangen. Ich hatte die ganze Produktion, diese Butterfly-Produktion vorher begleitet am Klavier. Das heißt, ich war bei jeder einzelnen szenischen Probe. Das heißt, ich hatte wirklich das Gefühl, ich kenne dieses Stück irgendwie in- und auswendig und ich kenne auch die Sänger ganz genau und weiß, welche Tempi und wo sind die tricky Stellen und so weiter. Aber hatte die Partitur einfach gar nicht studiert gehabt, weil ich gar nicht davon ausging. Es war meine allererste Produktion, die ich in Heidelberg gemacht habe. Und dann war sozusagen nur Zeit, einmal kurz durchs Stück zu gehen und zu gucken, was wie wo. Dann musste ich schnell nach Hause laufen. Ich wohnte zum Glück nicht weit vom Theater entfernt. Aber es war gerade Winter und Weihnachtsmarkt. Und wer Heidelberg kennt, weiß, dass das einfach proppevoll ist. Man kommt nicht durch. Ich war wie panisch irgendwie. Lasst mich durch. Ich muss schnell mein schwarzes T-Shirt holen. Und dann zurück ins Theater. Der Cornelius Meister schrieb mir aus Tokio eine Nachricht und sagte, iss was, trink was, stell das Pult auf die richtige Höhe ein und toi, toi, toi. Und also ich bin ihm nach wie vor so dankbar. Erstens, dass er mir das zugetraut hat und gesagt hat, die schafft das, fragt Ioana. Und auch für diese Nachricht, weil so viel Vertrauen drin war, dass dann sozusagen ab da, wo die Musik losgeht, werde ich dann schon wissen, was zu tun ist. Und ja, bin dann zurück ins Theater gehetzt und runter zum Orchestergraben. Da hatten die dann schon gestimmt und unsere Soufflöse sagte mir dann noch, du hast dein T-Shirt falsch rum an, weil es ging alles so schnell, dass ich völlig überstürzt. Und dann rein in den Graben. Und von der Vorstellung weiß ich wirklich nicht mehr viel, weil man kann ja auch nicht drüber nachdenken, was gerade eben gut oder schlecht gegangen ist, sondern man ist einfach in diesem Flow irgendwie. Aber es scheint gut geklappt zu haben irgendwie. Und das war einfach, das Wichtige daran war nicht dieser Einspringer an sich, sondern das Wichtige für mich persönlich war, dass das Theater dann eben gesagt hat, okay, wir machen dich jetzt zur Kapellmeisterin und du kannst dieses Repertoire jetzt hier dirigieren und einfach ganz oft mit dem Orchester arbeiten.
Thank you.
Der dritte Satz aus Antonín Dvořáks 9. Sinfonie, der Sinfonie aus der Neuen Welt, in einem Konzertmitschnitt mit den Bochumer Symphonikern aus dem Jahr 2015. Und am Dirigentenpult stand die Frau, die heute in der Sendung SWR 2 zur Person mein Gast ist, die Nürnberger Generalmusikdirektorin Joanna Malwitz. Sie haben vorhin von ihrer Leidenschaft gesprochen, von ihrem unbedingten Willen, Dirigentin zu werden, weil sie so fasziniert waren vom Studium der Partituren. Jetzt reicht es ja aber sicher nicht aus, nur fasziniert zu sein von der Musik, um eine gute Dirigentin zu werden. Was gehört Ihrer Meinung nach noch dazu?
Also der allergrößte Teil ist das Studieren der Noten. Alles andere ist nur die kleine Spitze des Eisbergs, das, was man dann am Ende in der Probenarbeit und auf der Bühne sehen und hören kann. Vorher sind einfach ganz viele Stunden alleine mit den Partituren und die Analysen, die verschiedenen Analyseschritte, die man macht, um einem Stück nahe zu kommen, und dann immer wieder lesen, 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 einfach dieses Befragen der Noten. Ich glaube, es ist essentiell, dass man bei dem Ganzen seinen eigenen Weg findet. Natürlich, man muss eine klare Idee davon haben, was will man da hören. Man muss das begründet haben in dem Studium der Partitur. Man muss das auch formulieren können und analysieren können. Woran liegt es denn, dass es jetzt gerade nicht so klingt? Das sind diese Dinge. Aber bei all dem, in der Art, dann zu arbeiten mit einem Orchester und auch in der Art, überhaupt ranzugehen, dass man da vollkommen man selbst ist, dass man absolut authentisch ist. Nur so kann man größtmögliche Kraft des Ausdrucks entwickeln. Gerade bei den Dirigenten, es verleitet vielleicht dazu, wenn man anfängt, diesen Beruf zu lernen, dass man versucht, nachzuahmen oder zu gucken, was machen andere. Und ja, ich denke, man muss versuchen, alles mitzukriegen und alles versuchen zu wissen, was man irgendwie kriegen kann. Aber man muss am Ende in sich selbst hineinhorchen, seinen eigenen Weg zu finden. Sowohl in der Arbeitsweise als auch ganz simpel gesagt in der Körpersprache. Authentizität ist das Wichtigste. Authentizität und die Ohren. Das beides ist das essentielle Handwerk für einen Dirigenten.
Nach Ihrer Heidelberger Zeit haben Sie zunächst als freie Dirigentin gewirkt. Und Sie sind auch noch jetzt und jetzt erst recht eine vielgefragte Gastdirigentin großer Opernhäuser, internationaler Sinfonieorchester. Was macht das Reisen mit so einer jungen Frau, wie Sie es damals Anfang 20 gewesen sind, und auch noch heute mit Ihnen? Wie kommen Sie mit dem Unterwegssein, mit dem Reisen zurecht?
Ich muss zugeben, überhaupt nicht gut. Das Reisen ist das, was ich am allerwenigsten mag an diesem Beruf. Die Zugfahrten und teilweise ja auch Flüge, da bin ich nicht gut drin. Und ich brauche auch immer ein bisschen Zeit, um mich einzustellen auf Orte und vor allem auch auf Menschen und viele Menschen. Da bin ich überhaupt nicht der Typ, der das schnell wegsteckt oder schnell irgendwie spontan, irgendwie natürlich mit umgeht. Ich brauche da Zeit. Und es stresst mich mitunter enorm. Aber natürlich auf der anderen Seite, die Orte dann am Ende kennenzulernen, verschiedene Orchester kennenzulernen, diese musikalischen Erlebnisse, dann manche von denen wird man auch nie vergessen. Das ist schon ein riesengroßes Privileg, das alles kennenlernen zu dürfen. Als ich vor ein paar Jahren, als Sie jetzt sagten, ich war ein paar Jahre ja frei, in den Jahren habe ich ganz viel zum Beispiel in Riga dirigiert und da ganz viel Wagner gemacht. Und teilweise auch mit Musikern, ich spreche kein Lettisch und kein Russisch, und Englisch und Deutsch war wiederum auf der anderen Seite nicht unbedingt so verfügbar und man braucht es gar nicht. Und es geht beim Wagner-Proben genau um dieselben Sachen, wie wenn wir es hier spielen. Das ist wunderschön und diese Erfahrung, ja, will man auch nicht missen.
Ihr Terminkalender ist ja wirklich prallvoll, Sie sind viel unterwegs, nicht nur hier als Generalmusikdirektorin in Nürnberg präsent. Da gibt es Momente der Erschöpfung ganz sicher auch. Oder des Getriebenseins vielleicht sogar.
Ja, ich denke, jeder muss da ein bisschen ein System entwickeln, dass man auf sich aufpasst. Also, dass man weiß, was raubt einem die Kraft und wo hole ich mir sie wieder. Die Herausforderung ist natürlich immer, dass die Dinge, die man plant ja nie jetzt für übermorgen. Man plant für in 2, 3, 4 Jahren. Und hat wenig Einfluss sozusagen auf die Gestaltung der nächsten Tage und Wochen. Und jetzt gerade ist ganz anders natürlich jetzt durch die Situation, weil eben alles wegfällt und man sich vielleicht auf die wesentlichen Sachen jetzt gerade konzentrieren muss. Und für mich ist das eben meine Arbeit hier in Nürnberg. Ich bin einfach jetzt seit diesen 2 Jahren, die ich jetzt hier bin, ist das hier mein Zuhause und mein künstlerisches Zuhause und die Staatsphilharmonie ist mein Zuhause und darauf konzentriere ich mich in diesen Wochen jetzt.
Frau Malwitz, Sie waren 28 Jahre alt, als Sie im Jahr 2014 Ihren ersten Chefposten bekommen haben, als GMD am Theater Erfurt. Da starten manche noch mal im Studium durch und hängen ein Erasmus-Semester an. Sie aber sind in Erfurt angetreten und Sie haben im Nu die Herzen nicht nur Ihrer Musiker, sondern auch Ihrer Hörer im Sturm erobert. Was hat man denn da so im Gepäck, wenn man so eine Stelle in diesem Alter antritt?
Viel. Also man hat eher so das Gefühl, man macht erstmal alles und vielleicht sieht man, dass manches nicht notwendig ist. Ne? Also man kann nicht rangehen an so eine neue Position und abwarten, was kommt so auf einen zu, sondern ja wirklich aktiv das in die Hand nehmen und mitbestimmen. Also ich muss sagen, dass ich gerade in dieser Zeit sehr glücklich war, eben diesen Vorlauf am Theater und diese Jahre am Theater gehabt zu haben, dass der Betrieb mir einfach nah ist und vertraut ist. Und dann ganz konkret natürlich, man macht sich Pläne, wo will man hin mit einem Orchester, wie kommt man da hin, welches Repertoire muss man dafür vielleicht wählen, welche Art der Proben führt man ein, welche Konzertformate bringt man vielleicht neu mit. Also damals in Erfurt sind zum Beispiel die Expeditionskonzerte entstanden, weil ich gesagt habe, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Mal gucken, was daraus wird. Das wusste ich am Anfang auch noch nicht so richtig, aber dann ist es sofort damals so eingeschlagen, dass wir das auch die 4 Jahre, die ich in Erfurt war, immer weitergeführt haben. Also diese Expeditionskonzerte mussten dann auch regelmäßig stattfinden, weil es einfach eine große Nachfrage danach gab. Hab damals auch gesehen, dass das Konzertformat war, wo ich in Erfurt auf der Straße zu angesprochen wurde. Also wenn ich beim Bäcker war oder wenn ich mir irgendwie eine neue Jacke kaufen musste, sagten sie, das sind Sie doch, die diese Expeditionskonzerte macht. Also Menschen, die normalerweise eben nicht in unsere Sinfoniekonzerte kamen, dass man die irgendwie erreicht hat, das hat mich total glücklich gemacht. Und ich glaube, was für all solche Positionen oder wenn man so einen neuen Abschnitt beginnt, ist ganz viel zu sprechen mit den Menschen. Weil die wichtigen Sachen regeln sich alle dadurch, dass man das tut und nicht dadurch, dass man eine Ansage macht oder irgendwas weiterleitet oder irgendwie einfach nur seine Arbeit macht. Es gibt immer auch Entscheidungen, die nicht jedem passen, aber es muss transparent sein. Man muss zu einem gewissen Grade nahbar sein. Und also am Ende, denke ich, ist es immer die gleiche Frage. Man muss sich um den Inhalt Gedanken machen. Man kann auch nicht mit völlig vorgefassten Konzepten, die man dann irgendwie überstülpt, kommen.
Um noch mal kurz auf die Expeditionskonzerte zu sprechen zu kommen. Eine Form der Musikvermittlung, bei der Sie als Dirigentin und als Moderatorin eintauchen in den Kosmos ausgewählter Werke. Welches Publikum erreichen Sie damit? Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie werden angesprochen, auch in Geschäften, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt das klassische Abonnentenpublikum anzutreffen ist. Ist es genau das, dieser Moment, den Sie auch erreichen wollten mit dieser Idee?
Ja. Mir war ganz wichtig von Anfang an, es sollte kein rein pädagogisches Konzert werden, es sollte auch kein musikdramaturgischer Vortrag werden, es soll kein pures Kinderkonzert werden, es soll aber auch kein normales Abonnenten-Symphoniekonzert werden. Es soll ein Konzert werden, was alle neugierig macht. Und zwar sowohl vielleicht Menschen, die noch nie bei uns im philharmonischen Konzert waren und das wiederum, ich kenne das und kann es nachvollziehen, auch aus meiner eigenen Familie und so weiter. Also wenn man nie im Sinfoniekonzert war, dann hat man auch eine gewisse Scheu. Warum sollte man da hingehen? Wie zieht man sich da an? Was passiert da eigentlich? Muss ich da, vor allem auch die Sache, dass man denkt, ich weiß da zu wenig drüber. Und das zu brechen, zu sagen, ihr müsst gar nichts wissen. Also es geht ja auch nicht um Wissen in diesen Expeditionskonzerten, sondern es geht darum, die Ohren zu öffnen. Schaut mal, was für einen Spaß ihr habt, euch das anzuhören, wenn ihr vorher da schon mal so ein bisschen reingehört habt. Was, dieses pure Vergnügen am Hören, dass einfach die Ohren gespitzt werden von allen. Und aber auf der anderen Seite auch, dass wir unseren Zuhörern, die vielleicht regelmäßig bei uns im Konzert sitzen, trotzdem Lust haben, das vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen oder das noch mal von der anderen Seite vielleicht auch neu zu hören. Und ich muss sagen, das ist aufgegangen. Also man sieht es auch hier in Nürnberg im Publikum der Expeditionskonzerte, dass es total gemischt ist. Also es kommen sowohl auch Familien, die ihre Kinder mitbringen, es kommen junge Leute, es kommen also so Studentenalter, es kommen auch viele, die wir in unseren philharmonischen Konzerten in der Meistersingerhalle dann haben, ganz bunt. Es ist eher die Frage, wie oft können wir es veranstalten, damit jeder irgendwie noch ein Ticket kriegt. Das hat sich jetzt als Problem herausgestellt, weil auch ich so ein Expeditionskonzert nicht unendlich oft aufs Programm setzen kann, weil das einfach ein riesiger Vorlauf an Recherche und Arbeit ist für mich.
Warum ist für Sie Musikvermittlung so wichtig? Ich finde es ganz wunderbar, was Sie erzählen. Aber warum sehen Sie die Notwendigkeit? Sahen die schon in Erfurt und warum haben Sie es hier fortgesetzt? Welche Sehnsucht soll da gestillt werden?
Das ist einfach dieses ganz starke Gefühl, dass mir alle leid tun, die nicht wissen, was sie verpassen. Und das habe ich immer erlebt, dass wenn ich ganz unbedarft auch Sachen entdeckt habe, wie zum Beispiel die ersten Partituren dann oder irgendwelche Stellen in Stücken und das Menschen erzählt habe in meinem Umkreis, in der Schule, in meiner Familie und so weiter, die normalerweise sagen würden, Mozart interessiert mich jetzt nicht so. Und ich aber gemerkt habe, doch, also ich möchte einfach sagen, hört euch das an. Es ist toll. Und ich glaube auch, dass jeder, der so einen Moment in einem Konzert oder in einer Vorstellung mal erlebt hat, jeder wird das kapieren und jeder wird dann diesen Moment wieder suchen. Nur, den das erste Mal zu erleben, dazu muss man halt einmal kommen. So ein Konzert live erleben, weil das kriegt man nicht dadurch, dass man sich eine Aufnahme anhört oder irgendwas über eine Sinfonie nachliest. Das kriegt man eben nur durch diesen Live-Moment. Und deshalb eben die Idee, wir machen das als Konzert auf der Bühne mit dem ganzen Orchester. Und ich bin auch jedes Mal wieder erstaunt, weil dann doch rede ich meistens länger, als ich mir vorgenommen hatte. Und dann am Ende sieht man, wir haben da jetzt, weil wir ohne Pause machen. Eigentlich war die Idee, ein etwas ungezwungeneres Konzert, wir sind auch nicht im Frack und so auf der Bühne, ohne Pause am Stück. Und es soll vielleicht so 70 Minuten dauern. Und am Ende sind wir dann aber bei über anderthalb Stunden. Und es war mucksmäuschenstill im Saal. Und alle, von groß bis klein, haben einfach mit ganz großen Ohren zugehört und sind am Ende begeistert. Und das ist das, was ich erreichen will. Und auch dieser Spaß, dass man sieht, wenn man mal durch etwas durchgeht und sich wirklich konzentriert, kann man eine ganz andere Freude noch erleben als mit das, was wir heutzutage ja so gewohnt sind. Kurz, schmerzlos, irgendwie Videoclip auf Facebook oder Instagram, möglichst nicht mehr als so und so viel Zeichen oder irgendwie 2 Minuten und immer nur so angerissen. Ja, das ist nett, aber es hat nichts mit der Essenz zu tun und wird nie etwas Vergleichbares sein.
Ein später Nachfahre des Mozartschen Klarinettenkonzerts. Julius Rietz hat es komponiert, ein enger Freund Felix Mendelssohn Bartholdys. Und Sebastian Manns hat es hier zum Singen gebracht, das Adagio aus Julius Rietz Klarinettenkonzert G-Moll, Opus 29. Begleitet vom SWR-Sinfonieorchester unter der Leitung meines heutigen Gastes Johanna Malwitz. Frau Malwitz, bei dieser Ruhe und Seligkeit, die Sie dieser Musik hier entlocken, klingt die Frage fast paradox, wo nehmen Sie diese Kraft her, wo das Leben des Dirigenten doch auch von viel Unterwegssein geprägt ist? Wo sammeln Sie Kraft?
Immer in dem Moment, wo die Musik losgeht. Das sind die Momente, wo das dann alles abfällt. Der ganze Stress und die ganze Hektik und die ganze Arbeit und die ganzen Zweifel und die ganzen Fragen. Das sind die Momente, wo man auf der Bühne dann ist und wenn es losgeht und die ersten Töne, eigentlich mit dem ersten Auftakt. Und am Ende kommt auch da dann die Kraft wieder her.
Sie haben mal gesagt, Musikerin zu sein ist eine Berufung. Trotzdem schalten Sie auch mal außerhalb der Bühne ab von der Musik und vom Musikerinsein. Wie gelingt es Ihnen, auch da Kraft zu sammeln?
Nein, ich würde nicht sagen, dass ich abschalte vom Musikerinsein jemals. Aber also was mir tatsächlich sehr hilft, ist gehen, lange gehen, wenn Zeit ist und irgendwo ein bisschen grün ist. Aber auch da, also zum Beispiel, wenn ich Werke dann auswendig durchgehe, dafür muss ich laufen, dafür muss ich in Bewegung sein. Deshalb gehe ich dann auch oft, egal wo ich gerade bei irgendeinem Orchester vielleicht gastiere, dort dann einfach immer um Block, während ich die Probe sozusagen oder einfach das Stück innerlich lerne. Weil mir das einfacher fällt als im Sitzen am Schreibtisch oder so.
Das ist ja die eine Seite, aber Dirigieren ist ja auch eine körperliche Anstrengung. Wie halten Sie sich fit?
Ehrlich gesagt, vor allem durchs Dirigieren. Ich habe das Gefühl, es ist einfach schon an sich ein sehr sportlicher Beruf. Also noch irgendwie Joggen oder so brauche ich da erstmal nicht. Ja, man muss ein bisschen auf sich aufpassen, natürlich auf seinen Körper auch, dass man vielleicht ein paar Ausgleichsdinge manchmal tut. Aber da muss ich auch gestehen, so richtig gut bin ich da noch nicht drin. Aber das Dirigieren, es ist ja auch tatsächlich so, dass in dem Moment, wo es gewissermaßen gut ist, also wo man mit den Musikern, wo man frei ist, wo man wirklich an der Musik ist, da sind die Bewegungen, die man macht, egal wie anstrengend, gesund. Das würde ich unterschreiben. Allerdings in dem Moment, wo Stress reinkommt oder wenn man eine hakelige Probe hat oder so oder wirklich Sachen irgendwie oder zu viel korrigieren muss oder so, in dem Moment ist es nicht mehr so. Und deshalb ist auch wichtig, dass man darauf einfach immer zuarbeitet, damit eben der Beruf an sich auch Kraft gibt.
Alle Musik- und Theaterfreunde schauen jetzt in diesen Tagen und Wochen gebannt nach Salzburg. Dass die Salzburger Sommerfestspiele in irgendeiner Form werden stattfinden sollen, haben die Verantwortlichen ja bereits betont. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, wie man in Salzburg mit den ganz großen Plänen umgehen wird. Etwa auch der Aufführungsserie von Mozarts Zauberflöte. Sie wären die erste Frau überhaupt in der dann 100-jährigen Geschichte der Festspiele, die eine solche komplette Aufführungsserie dirigieren würden. Wie oft denken Sie derzeit an Salzburg?
Nun ja, man denkt schon eigentlich täglich irgendwie mal dran. Es ist aber ja ganz klar, dass es jetzt sozusagen persönlich nichts bringt, besonders optimistisch oder pessimistisch daran zu glauben oder nicht zu glauben, weil man es einfach nicht beeinflussen kann und weil am Ende auch, sollte es nicht stattfinden, dann wird das die richtige Entscheidung sein. Ich hatte so dieses Bild im Kopf oder diesen Klang im Kopf, dass ich dachte, was wäre, wenn es stattfindet und man weiß, dass jetzt mehrere Monate lang, vielleicht zum ersten Mal, seit die Zauberflöte komponiert wurde, die Zauberflöte nirgendwo auf der Welt gerade live gespielt werden konnte. Und man dann wieder anfängt mit diesen ersten drei Akkorden. Das macht mir Gänsehaut. Und egal, ob das jetzt in diesem Sommer, das wäre natürlich ein riesiges Geschenk, wenn es stattfindet. Schauen wir, wie es kommt. Aber diesen Moment, wenn all diese Werke dann wieder zum ersten Mal erklingen, das, ja, ich glaube, das gibt uns allen gerade ganz viel Glaube und Hoffnung jetzt über die nächsten Wochen.
Ja, wir von SWR 2 wünschen Ihnen in dieser Zeit des Bangens natürlich alles Gute, Kraft und Zuversicht, die Sie ganz sicher auch hier in Nürnberg werden brauchen können. Gibt es, um nochmal zurückzukommen auf den Anfang unseres Gesprächs, Pläne, wie Sie diese erzwungene Konzert- und aufführungsfreie Zeit überbrücken werden?
Es gibt bestimmte Projekte, wo man jetzt schaut, können wir die zum Beispiel in anderer Form, digital oder als Hörspiel, produzieren? Ich persönlich glaube, dass diese ganze Verlegung unserer Branche ins Internet oder ins Digitale, dass das eine große Falle sein könnte, weil es wird nie diesen Live-Moment ersetzen. Und deshalb ist mein persönlicher Plan gerade für die nächsten Wochen, und ich denke jetzt erstmal bis zum Sommer, wie kriegen wir uns, und damit meine ich jetzt das Orchester, durch diese Zeit und arbeiten an uns. Also wir wollen uns auf die Arbeit einfach konzentrieren. In kleinsten Gruppen natürlich, unter allen Sicherheitsvorkehrungen. Aber einerseits fit zu sein, dann wieder nicht von 0 auf 100 zu müssen, sondern vorbereitet zu sein. Und vielleicht sogar besser aus der Krise rauszugehen, als wir reingegangen sind.
Das heißt also konkret gesprochen, Sie wollen proben mit kleinen Teilen des Orchesters.
Ja.
Davon abgesehen wäre ja unser aller Wunsch und Hoffnung, weil Sie auch gerade die Gefahren der Verlegung des Kulturlebens ins Digitale ansprechen, unsere Hoffnung wäre ja tatsächlich, dass Kultur nach der überstandenen Krise einen viel höheren Wert hat und eine viel höhere Wertschätzung genießen könnte als zuvor. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie unser Musikleben, unser Kulturleben nach dieser Zeit aussehen wird oder vielleicht auch utopisch gedacht aussehen soll?
Leider kann ich das nur so beantworten, dass ich das mit einer riesengroßen Sorge sehe. Und diese Sorge wird auch immer größer, je länger das jetzt dauert und je mehr sich auch abzeichnet, dass es ja einfach so schnell nicht wieder Normalität einkehren wird. Gerade im Kulturbereich. Der Kulturbereich ist der erste, der zumachen musste und wird wahrscheinlich der letzte sein, der wieder aufmachen darf. Und es müssen Lösungen gefunden werden, wie auch immer die aussehen, dass wir irgendwie spätestens nach dem Sommer wieder spielen können. Ein Theater, das nicht spielt, ein Orchester, das nicht spielt, stirbt. Ein Orchester ist ein lebendiger Organismus. Ein Orchester, was mehrere Monate nicht probt, nicht musiziert, sich nicht gegenseitig sieht und miteinander aufeinander hört. Da geht ganz viel lebendiges Wissen verloren, was wir nie wieder herkriegen müssen. Also das ist jetzt eine meiner großen Verantwortungen, die Staatsphilharmonie durch diese nächsten Monate zu kriegen. Und ehrlich gesagt, mein Fokus wird einfach dann darauf liegen, zu arbeiten, an uns selbst zu arbeiten in kleinsten Gruppen. Aber das andere große Problem ist natürlich auch, von Anfang an waren ja die freiberuflichen Künstler die allerersten, für die es wirklich an die Existenz geht. Es darf nicht passieren, dass da jemand auf der Strecke bleibt, sage ich mal. Klar, ist erstmal der erste Schritt, viele Soforthilfen irgendwie zu versuchen, schnell zu helfen. Das ist erstmal vielleicht der richtige Schritt, aber es müssen größere, umfassendere, systemische Lösungen finden, um diesen Kulturbetrieb im Ganzen zu retten, um sagen zu können, dass wir am Ende alle, die in dieser Branche, in diesem Betrieb tätig sind, in allen Sparten, dass wir da gemeinsam irgendwie durchkommen und wir nicht am Ende vor einem völlig ausgehöhlten, leeren Kulturbetrieb stehen. Man muss auch bedenken, dass an jedem zum Beispiel einzelnen Künstler, der jetzt wirklich in Existenzschwierigkeiten ist oder für den für die nächsten Monate alle Engagements wegfallen, da hängt ja auch immer alles mit dran. Da hängen die Agenturen mit dran, da hängen die Veranstalter mit dran. Kleine Veranstalter, große Veranstalter, Theater, Bühnen, Häuser. Und dafür, es muss etwas passieren, das zu retten, weil wirklich die Kulturlandschaft sonst eine ganz, ganz andere sein wird, langfristig. Und das sind Dinge, die man nie wiederherstellen kann. Das sind Sachen, die dann einfach uns abhanden kommen. Das darf nicht passieren. Und wir Theatermacher und Kulturschaffenden. Wir sind jetzt gerade sehr kreativ und aktiv drin, irgendwie Lösungen zu finden und zumindest vorschlagen zu können. Wie könnte sowas aussehen? Wie kann man wenigstens in kleinerem Rahmen, wenn es Richtung Großveranstaltungen natürlich erstmal nicht möglich sein wird, oder welche Stücke kann man spielen mit wenigen Leuten, mit viel Abstand? Wie kann man einen Zuschauerraum bestücken und anordnen, sodass jeder da und so weiter? Wie kriegt man die Leute rein und raus? Einfach Vorschläge zu machen, weil irgendwie muss es wieder losgehen. Es darf nicht anders kommen. Und es müssen systemische Lösungen dafür gefunden werden. Die Kulturbranche, die Theaterlandschaft, die Orchesterlandschaft in Deutschland systemisch zu retten und da durchzuführen, durch diese Pause.
Dafür wünsche ich Ihnen viele offene Ohren bei der Kulturpolitik. Und wir als Kulturprogramm SWR2 versuchen natürlich auch, unseren Teil dazu beizutragen. Mit einem Lied von Robert Schumann, Frau Malwitz, haben wir diese Sendung begonnen. Mit einem Lied von Robert Schumann wollen wir Sie auch beschließen, vielleicht als kleiner Hoffnungsschimmer. Noch einmal erleben wir Sie als Klavierpartnerin an der Seite von Silke Schwarz. Diesmal mit Schumanns Hans-Christian Andersen-Vertonung Märzveilchen. Da wölbt sich der Himmel rein und blau und Eisblumen fangen zu schmelzen an. Frau Malwitz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch. Thank you.
Das war die Sendung SWR 2 zur Person. Heute mit der Dirigentin Joanna Malwitz, zuletzt an der Seite von Silke Schwarz als Pianistin mit dem Lied Märzveilchen aus den Liedern Opus 40 von Robert Schumann. Eine Musikliste dieser Sendung finden Sie wie immer online unter swr2.de und auch in unserer SWR 2 App, wo Sie diese Sendung nachhören oder mit einem Link weiterempfehlen können. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Raphael Rennecke.